Hallo und ganz herzlich willkommen zur Folge 49 meines Podcasts Ein Minimalist erzählt. Worum soll es in der heutigen Folge gehen? Ja, ausgehend von meiner neu entdeckten Liebe zum Bargeld habe ich mal angefangen, mich in das Thema ein bisschen tiefer einzulesen. Und nach einem Buch und einer längeren Interviewfolge und ein paar Blogartikeln zu dem Thema Bargeld und vor allem dem Trend, das Bargeld immer weiter zurückzudrängen beziehungsweise ja irgendwann vielleicht sogar ganz abzuschaffen, überflüssig zu machen, habe ich mich angefangen, mal in dieses Thema ein bisschen reinzulesen und gleich festgestellt nach 2 Tagen, dass das ein sehr großes Thema ist, das direkt anlehnt an solche Themen wie Überwachung der Gesellschaft und Bankenkrise und Wirtschaftskrise und sowieso sehr, sehr viel natürlich mit dem Thema Geld zu tun hat. Und wahrscheinlich, wenn man es richtig machen wollen würde, bräuchte man ein ganzes Studium mindestens, um sich so in das Thema reinzudenken, dass man wirklich fundiert darüber sprechen könnte. Deswegen vorab schon mal der Hinweis, dass die heutige Podcast-Folge Nummer 49 keine abschließende ist, sondern ja eher so ein ganz kurzes Aufleuchten einer Taschenlampe im Dunkeln. Ich selbst werde wahrscheinlich noch sehr, sehr viel zu dem Thema lesen, will aber hier erstmal nur so ein bisschen ganz locker in das Thema einsteigen und euch erzählen, was ich bisher so herausgefunden habe und was ich selbst auch so ein bisschen ja nachvollziehen kann. Und danach kann ja jeder selbst entscheiden, ob er in das Thema dann auch nochmal selbst tiefer einsteigt. Lohnend ist es auf jeden Fall, sehr interessant. Und deswegen würde ich vorschlagen, fangen wir gleich mal an. Ich möchte keine Werbung machen für irgendwelche Bücher. Wenn man bei Google oder seinem Bücherladen nachfragt, wird man eine ganze Reihe zu dem Thema finden und auch bestimmte Autoren finden, die sich damit beschäftigt haben. Einer der bekanntesten ist wahrscheinlich der Norbert Häring. Ich selbst habe nochmal ein Interview mit ihm, ein sehr langes, bei KenFM gehört und habe ein Buch gelesen von einem anderen Autoren, Max Otte. Aber es gibt noch sehr, sehr viel andere und ich möchte jetzt keine spezielle Werbung für irgendwelche Autoren machen. Ich bin, wie gesagt, auch noch sehr nah, sehr am Anfang des Themas dran und ich glaube, es gibt noch sehr, sehr viele andere gute Autoren und Journalisten, die zu dem Thema sich bemüht haben. Vielleicht kann man ganz gut in das Thema einsteigen, indem man einmal die Argumente gegen das Bargeld zusammenträgt. Da gibt es nämlich eine ganze Reihe, die immer wieder in verschiedenen Varianten vorgebracht werden. Ich gehe die erst einmal durch und werde dann später ein bisschen was dazu sagen. Also erstmal, Bargeld ist angeblich sehr, sehr teuer und viel zu teuer. Dahinter steckt der Gedanke, dass das Geld natürlich irgendwie gedruckt werden muss. Es muss sicher sein. Das Ganze geht auf Kosten des Staates. Der Staat stellt ja unser Bargeld bereit. Das Bargeld muss gelagert werden in Tresoren und auch regelmäßig natürlich erneuert werden, wenn irgendwelche Geldscheine kaputt gehen und so weiter. Also alle diese Kosten, die in der Produktion und im Vertrieb und der Benutzung dieses real existierenden Geldes drinstecken, das kann man doch alles sehr viel günstiger haben, indem man das digital macht. Das braucht man doch heutzutage gar nicht mehr. Hinzu kommt, habe ich ganz vergessen, natürlich die Prägung von Münzen und so weiter. Das alles muss man sich vorstellen, wenn man das hört. Das ist doch viel zu teuer. Dann kommt ganz häufig das Argument, dass Bargeld hilft vor allem heutzutage Kriminellen. Man denke da an Geldwäsche oder Diebstahl. Wenn jemand bei euch einbricht oder euer Auto klaut, dann kann der ja schlecht irgendwo hingehen und das groß verkaufen, das irgendwie einstellen und dafür ja Geld bekommen, sondern der wird das irgendwie unter der Hand, wie man so schön sagt, gegen Bargeld tauschen. Das ist mir selbst auch schon passiert. Mir wurde mal mein Fahrrad geklaut. Und das hat tatsächlich, ich habe es hinterher wiederbekommen, aber wie die Polizei festgestellt hat, wurde mein Fahrrad alleine an einem Tag 2 bis 3 Mal weiterverkauft. Also irgendjemand hat sich das geschnappt, der brauchte Geld, der hat das für 20 Euro direkt weiterverkauft, Bargeld. Ne? Und so ging das ein paar Mal irgendwie an dem Tag. Ein sehr beeindruckender Fall. Ja, kann ich an einer anderen Stelle mal erzählen, wie ich das dann wiederbekommen habe, wenn das interessant ist. Aber es geht darum, die ganzen Kleinkriminellen benutzen natürlich Bargeld, Drogengeschäfte, Diebstahlgeschichten, Geldwäsche. Das passiert ja ganz, ganz viel mit Bargeld. Und wenn man kein Bargeld mehr hatte, so das Argument, dann kann man diesen Kleinkriminellen einfach den Hahn abdrehen, wortwörtlich. Auch Terror wird nach diesem Argumenten häufig durch Bargeld finanziert und ja, Kampf dem Terror, Kampf dem Bargeld, das wird so in eine Reihe gestellt. Hinzu kommt häufig noch das Argument, dass Bargeld ist ineffizient. Ich habe noch nicht so richtig rausgefunden, was genau dahinter steht. Ich kann mir vor allem vorstellen, dass damit die alte Oma an der Discounterkasse gemeint ist, die dann irgendwie ihre Cents und Euros im Portemonnaie zusammenkramt, bis sie dann endlich das Bargeld zusammen hat, um ihre 3,78 Euro zu bezahlen. Das ist natürlich, das dauert sehr lange im Vergleich zu einem RFID-Chip in meiner Kreditkarte, die ich einfach nur kontaktlos vor das Terminal halte und es macht Bing und dann ist bezahlt und es kann weitergehen. Das ist sowieso ja der Fall, dass ja wohl das Bargeld bezahlen an der Kasse als das empfunden wird, also es am längsten im ganzen Kaufvorgang geht. Außerdem ist es natürlich sehr viel günstiger für die Geschäfte, wenn sie jetzt gar kein Bargeld mehr hätten. Da denke ich immer sofort an die neuen Shops von Amazon, die in Amerika jetzt wohl schon entstanden sind und natürlich dann auch irgendwann nach Europa rüberkommen werden, die ganz ohne Bargeld funktionieren und auch ganz ohne Kassen. Man geht da rein, wird irgendwie erkannt als der, der man ist und dann nimmt man die Waren aus dem Regal und geht damit quasi nach Hause und bekommt wie gewohnt seine Amazon-Rechnung darüber, über das, was man da rausgenommen, gekauft hat. Genau, ja, das ist also irgendwie die Zukunft des Bezahlens im Supermarkt. Und das letzte Argument, was wohl gelegentlich kommt, ist, dass das Bargeld schlichtweg unhygienisch ist. Sprich, die ganzen Scheine und Münzen, die wir so in unseren Portemonnaies haben, beinhalten natürlich ganz viele Keime und Bakterien und die reichen wir uns ständig weiter. Und das ist natürlich schon ein Pool von Keimen, den man natürlich ausschalten könnte, wenn man jetzt kein Bargeld mehr hätte. Soweit da die Argumente gegen das Bargeld. Diese Argumente werden dann vor allem, so wie es scheint, nicht von kleinen Einzelpersonen, sondern vor allem von großen und bekannten Einzelpersonen und vor allem von sogenannten großen Playern auf dem Markt vertreten. Und da gibt's verschiedene, die ich auch erstmal nur nennen möchte. Natürlich vorneweg, das, was man sich denkt, sind die Banken selbst, die wohl ein großes Interesse daran haben, dass man kein Bargeld mehr im Umlauf hat, eben auch den gerade genannten Argumenten, aber auch noch aus dem Grund heraus, ja, dass man dann nicht mehr in der Gefahr ist, sage ich mal vorsichtig, dass wenn es zu einer Krise kommt, plötzlich alle Leute ihr Geld abheben wollen und die Banken dann quasi pleite sind, sondern man kann das halt anders steuern. Dann gibt es noch die großen Unternehmen, die diese ganzen digitalen Bezahlvorgänge in ihrem Portfolio als Angebot haben. Da fällt mir zum Beispiel sofort Mastercard und Visa und PayPal und wie sie alle heißen und Wirecard ein, die das halt anbieten für Privatpersonen und auch Unternehmen. Und natürlich gibt es noch weitere Player wie den Handel als solchen, hier zum Beispiel so große Verkaufsriesen wie Amazon, aber auch die Einzelhandelsgesellschaften, denke ich, haben ein durchaus gesteigertes Interesse daran, das Bargeld loszuwerden, um einfach ihren gesamten Bezahlvorgang viel, viel effizienter zu machen. Wir denken da nochmal an die alte Oma, die immer herhalten muss, die arme Alte, die da irgendwie ja bar bezahlen möchte. Es gibt natürlich auch noch andere Interessenten. Es gibt die ja Unternehmen, die damit Geld verdienen, dass sie unsere Daten sammeln, wie Facebook, Google und viele, viele andere Unternehmen und auch in Zukunft viele, viele kleine Startups, die natürlich ein gewisses Interesse daran haben, genau zu wissen, wofür der Marco hier sein Geld jeden Tag ausgibt. Ja, wir alle haben natürlich nichts zu verbergen, aber auf der anderen Seite scheint es die Unternehmen doch sehr zu interessieren, was wir so genau den Tag über machen. Und vor allem in einer Gesellschaft, die so auf Konsum ausgerichtet ist, ist natürlich super interessant zu wissen, wofür geben die Leute ihr Geld aus und wie viel Geld haben sie überhaupt. Und das sind natürlich schöne Daten, die in einer riesengroßen Datenwolke mit entsprechenden Auswertungen schöne, interessante Ergebnisse geben könnten. Ja, jetzt könnte man meinen, das Thema ist irgendwie gar nicht so relevant. Es gibt ja Bargeld und jeder kann so viel mit seinem Bargeld machen, wie er will. Das ist aber tatsächlich gar nicht mehr der Fall. Und da war ich in der Vorbereitung der Folge auch sehr überrascht, dass es, das wusste ich, in Deutschland Anfang 2016 einen Vorschlag von Herrn Wolfgang Schäuble gab, unserem ehemaligen Finanzminister, der vorgeschlagen hat, eben zur Bekämpfung von Kriminalität, Kleinkriminalität und Terrorismus die Barzahlung auf maximal 5.000 Euro zu begrenzen. Genau. Was ich da noch vergessen hatte, bei Kleinkriminellen, da fallen natürlich auch all die bösen Wichte drunter, die irgendwie in ihrem Haushalt irgendetwas schwarz renovieren lassen. Ja, die berühmte Frage, brauchen Sie eine Rechnung oder geht das auch irgendwie bar? Und ohne Rechnung, das ist genau der Punkt, wenn man kein Bargeld mehr hätte, müsste ja jeder Handwerker eigentlich eine Rechnung stellen, weil man genau sieht, wie viel Geld er einnimmt. Jeder Taxifahrer, den man vielleicht ansonsten früher mal zu einer Pauschale überredet hat, wo man nie so ganz sicher war, geht das jetzt in den großen Geldfluss mit ein oder geht das irgendwie direkt in seine Tasche? Das alles könnte dann natürlich gar nicht mehr passieren. Klingt erstmal sehr attraktiv, weil da ist ja nie was Gutes dran an diesem ganzen kleinkriminellen Gehabe. Ja, und so gab es den Vorschlag, das auf 5.000 Euro zu begrenzen. Das ist, so viel ich weiß, nicht durchgekommen, also mir wäre es nicht bekannt. Aber in anderen europäischen Ländern ist das durchaus schon der Fall. In Frankreich darf man wohl nur Barzahlung bis 1.000 Euro tätigen. Das ist seit September 2015 der Fall. In Griechenland darf man ein bisschen mehr, das sind 1.500 Euro Barzahlung. Na, ich sag mal, für einen Tausender kann ich mir ein neues MacBook Air nicht kaufen. Für 1.500, das könnte ich in Griechenland theoretisch noch selbst bezahlen. Das gilt da seit Anfang 2011. In Italien sind es auch maximal 1.000 Euro und da schon seit 2012. Ja, und das sind so die Länder, von denen ich das bisher so rausgefunden habe. Also sehr, sehr viel ist das erstmal nicht. Wenn jetzt ein Auto ein gebrauchtes, kann man sich da wohl dann erstmal nicht mehr bar bezahlen, bar kaufen. Das Thema ist also durchaus aktuell und man kann davon ausgehen, dass diese Entscheidungen auch jetzt nicht immer großartig durch die Medien durchgehen und großartig in der Gesellschaft diskutiert werden. Also ich habe davon ehrlich gesagt jetzt rein gar nichts mitbekommen. Jetzt muss ich sagen, dass ich mich auch, was die anderen europäischen Länder angeht, auch von den üblichen Medien her sehr oberflächlich bis gar nicht informiert fühle, muss mir aber auch selbst eingestehen, dass ich mir da auch die Informationen nicht jetzt aktiv ranhole. Also ich schaue jetzt nicht sehr viel Arte ganz bewusst oder kaufe mir Bücher zum Thema Europa und wie es in anderen europäischen Ländern so zugeht. Aber im Rahmen dieser Informationen, die ich jetzt mache über das Bargeldsystem und den Trend, das Bargeld zurückzudrängen, abzuschaffen, erfährt man doch viele interessante Dinge über die anderen europäischen Länder. Das kann ich da nur sagen. Wieder mal meine alte Theorie, dass es durchaus lohnenswert ist, sich selbst zu informieren anhand von, ja, einfach Büchern, weil in Büchern einfach sehr, sehr viel Arbeit drinsteckt. Da haben Leute sehr viel recherchiert, sehr viel gelesen und zusammengetragen. Und das ist schlichtweg nicht zu vergleichen mit irgendwie einem Blog-Eintrag, der halt sehr aktuell ist. Aber ja, wo man sagen muss, in dem Buch steckt halt einfach nochmal sehr viel mehr drin und vor allem auch mehr Gehalt als jetzt ein Podcast, den ich jetzt zum Beispiel mache. Ne? Das ist was anderes, mag jetzt sein, wenn richtige Experten auf dem Thema lange interviewt werden, und dann kann das schon auch sehr, sehr hochwertige Information sein. Aber ja, nochmal ein Plädoyer fürs Buch an der Stelle, ein ganz kurzes. Ja, das war jetzt erstmal so ein schneller Überblick über die Argumente, warum man Bargeld abschaffen sollte oder könnte oder warum das vielleicht eine gute Idee wäre, über die Spieler, die in dem Spiel quasi mitspielen, und den aktuellen Stand, wie es so bestellt ist. Da fehlt jetzt noch ein Punkt, genau, ein ganz aktueller, nämlich 2018, wenn ihr es noch nicht wisst, wurde ja von der Europäischen Union, von der EZB, der Europäischen Zentralbank, also wir sagen mal ganz vereinfacht von Europa, der 500-Euro-Schein abgeschafft. Das klingt immer so, als würde der sich morgen in Luft auflösen. Aber das heißt erstmal vor allem, dass keine neuen 500-Euro-Scheine ausgegeben werden und dass die, die quasi im Umlauf sind, nach und nach dann zurückgezogen werden. Ich schätze mal, dass das so läuft, dass alle 500-Euro-Scheine, die die EZB in die Finger bekommt, dass die gleich dann raussortiert werden und dass so der 500-Euro-Schein, dieser große Schein, dann abgeschafft wurde. Damit fällt natürlich die Möglichkeit weg, große Summen an Bargeld irgendwie real zu bunkern, in welcher Form auch immer, sei es zu Hause oder sei es auch für die Banken in großen Tresoren Geld da zu haben. Bei dem Punkt sollte man natürlich dazu sagen, dass wir zurzeit Negativzinsen für die großen Banken haben. Also eine Bank, die ihr Geld nicht in Umlauf wirft über Kredite und sonstige Mittel, wenn ich das soweit richtig verstanden habe. Banken, die dann sagen, ja gut, wir können das Geld gerade nicht auf den Markt werfen. Wir geben das bei der Europäischen Zentralbank ab und bewahren das da auf, so wie wir Privatleute unser Geld ja auch bei den Banken aufbewahren und das denen geben, wenn wir gerade nichts konkret damit machen wollen und kaufen wollen. Mit dem Unterschied, dass die Banken zurzeit dafür einen negativen Zins zahlen müssen. Das heißt, aus deren Geld wird nicht jedes Mal ein bisschen mehr, um das mal ganz vereinfacht zu sagen, sondern es wird immer ein bisschen weniger. Das ist natürlich unattraktiv und deswegen haben viele Banken wohl gesagt, naja, dann lagern wir das einfach Cash in unseren Tresoren ein. Und ja, jetzt kommt es natürlich schon irgendwie seltsam daher, dass danach dann irgendwann die EU entschieden hat, die Europäische Zentralbank entschieden hat, den 500-Euro-Schein dann auslaufen zu lassen. Klingt so ein bisschen nach, naja, wenn ihr das Geld bunkern wollt, dann nehmen wir euch die großen Scheine weg. Dann könnt ihr ja mal sehen, wie teuer das wird, das ganze Geld dann in Scheinen zu bunkern. Kurz nochmal Einwand. Ihr merkt, ich bin in den Begrifflichkeiten der Europapolitik leider nicht so gut bewandert. Ich kenne zwar die ganzen Institutionen vom Namen her, den Europarat, das Europäische Parlament, es gibt die Europäische Zentralbank. Wer welche Entscheidung nach welchem demokratischen Vorgang wirklich beschließt, ist mir bis heute immer noch ein bisschen schleierhaft, auch wenn ich mich sehr viel damit beschäftige und viele Podcasts dazu höre. Deswegen seid mir bitte nicht böse, wenn ich da an der einen oder anderen Stelle schlichtweg ungenau bin. Da darf immer gerne korrigiert werden, aber macht euch nicht die große Mühe, mir das alles wirklich erklären zu wollen in einer E-Mail, die ihr selbst schreibt. Ich versuche da peu à peu immer weiter reinzukommen und mir ein bisschen da ein Bild von zu machen, wie Europa funktioniert. Genau. Dann kommen wir mal zum konkreten Teil des Podcasts. Das Ding heißt ja hier Ein Minimalist erzählt. Das ist ja ein persönlicher Podcast und da darf ja auch eine persönliche Meinung dann erlaubt sein. Ich habe ja gar nicht den Anspruch, irgendwie eine sachlich total ausgewogene Meinung zu haben. Das können Meinungen ja auch irgendwie per se schon gar nicht so richtig sein. Und aus den letzten Folgen habt ihr ja auch schon rausgehört, dass ich mittlerweile auf dem Standpunkt bin, dass ich sage, das Bargeld sollte auf gar keinen Fall komplett abgeschafft werden, sondern es sollte eine wunderschöne Koexistenz vom dem Giralgeld, dem digitalen Geld, sage ich mal platt, und dem Bargeld geben, weil beides hat seine Vor- und Nachteile. Und ich verstehe immer nicht, warum man das eine, also warum man dieses The Winner Takes It All Prinzip fahren sollte bei so vielen Dingen im Leben und nur auf ein System setzen sollte. Ich habe ja auch immer noch einen Laptop und einen Kugelschreiber mit Papier zu Hause und ja, ganz häufig habe ich halt das Gefühl, dass immer das eine komplett das andere besiegen muss. Und so eine Koexistenz würde ich viel sinnvoller halten, aber man muss sich ein bisschen damit auseinandersetzen, denn anscheinend gibt es wirklich Tendenzen, das Bargeld immer weiter zurückzudrängen. Und ich frage mich, ob es dann nicht irgendwann wirklich diesen Punkt geben wird, wo man sagt, naja, jetzt benutzen nur noch so wenig Leute Bargeld, dann können wir es auch ganz sein lassen. Und das hätte schon erhebliche Folgen. Da muss ich den Kritikern der Bargeldabschaffung schon an ganz vielen Stellen Recht geben und sagen, auch die haben sehr, sehr gute Argumente, die ich hier an der Stelle auch mal kurz zusammenfassen möchte. Also, fangen wir mal ganz sanft an. Nee, kann man eigentlich gar nicht. Die Gegner kommen schon mit sehr großen Argumenten, mit sehr großen Folgen daher. Wenn wir uns vorstellen, dass es gar kein Bargeld mehr gibt und man alles nur noch mit einer Karte zahlt oder vielleicht sogar, wie es in Schweden versuchsweise mal probiert wurde, dass man den Menschen einen ganz mini kleinen Chip in die Haut zwischen Daumen und Zeigefinger implantiert, der dann als Bezahlchip funktioniert. Das heißt, beim Kaffee halte ich nur noch meine Hand runter und das Ding ist schon bezahlt. Wenn ich das mache, dann werden natürlich alle Geldflüsse, die es gibt, exakt bis auf den Cent genau erfasst und auch, was ich damit kaufe. Das kann dazu führen, dass man in seiner so technischen Welt, wie wir leben, es durchaus vorstellbar ist, dass ja Kauf von Dingen oder der Kauf von Dienstleistungen reglementiert oder begrenzt werden kann. Also es ist dann technisch gar kein Problem mehr zu sagen, ja, hier der Marco, der ist ja viel, viel zu dick und lebt viel, viel zu ungesund, unserer Meinung nach. Deswegen kann der keine Chips mehr kaufen. Dazu kommt natürlich, dass alle Ein- und Verkäufe quasi per se gespeichert werden. Man könnte sich auch vorstellen, dass es noch ausgefeilter wird, wie es heute schon ist, dass individuelle Preise festgelegt werden. Das heißt, in dem Moment, wo ich etwas kaufe, kann sich der Preis plötzlich auch ändern. Man kennt das so ein bisschen heute schon von großen Online-Händlern, wo man ja schon nachgewiesen hat, dass die unterschiedliche Preise angezeigt bekommen, je nachdem von welchem Gerät aus sie die Seite aufsuchen oder ja, je nachdem, wie viel man halt schon von denen weiß. Früher war das so, dass man gesagt hat, okay, wenn man irgendwie in einem armen Viertel einer Stadt eine Jeanshose gekauft hat, dann hatte die plötzlich einen anderen Preis, wurde anders kalkuliert als in einem Nobelviertel. Das kann man heutzutage natürlich viel individueller gestalten und wenn man erst alles über eine Person weiß und alle ihre Käufe und Verkäufe weiß, dann wäre es möglich, dass man individuelle Preise noch ja, individueller gestalten könnte und vermutlich nicht in der Form, dass man sagt, na, der hat eh schon so wenig Geld, dem geben wir mehr Rabatt, sondern dass man eher schaut, wer hat so viel Geld und wo können wir noch ein bisschen was draufhauen. Ne? Der hat so viel Geld, da können wir die Reise auch 10% teurer machen. Das fällt dem gar nicht auf. So in diese Richtung wird das eher gehen. Ja, in dem Rahmen muss man vielleicht auch mal kritisch beäugen, was da gerade ganz aktuell passiert, dass der große Versandhändler dieser Welt selbst danach strebt, für seine Kunden Girokonten anzubieten. Also ja, ich weiß nicht, ob ich beim größten Online-Händler der Welt auch gleichzeitig alle meine Kontodaten haben möchte. Na, ich weiß es schon, ich möchte es eigentlich nicht. Ja, ein großer Punkt, der sehr leicht durchzuführen wäre in einem Moment der großen Wirtschaftskrise. Wir haben das 2008 erlebt, dass die Leute in Griechenland plötzlich alle ihr Geld abheben wollten, weil sie Angst bekommen haben, dass ihr Geld vielleicht bald nichts mehr wert ist. Und das nennt man dann einen sogenannten Bankrun, dass quasi die Leute ihr Recht wahrnehmen und sich das Geld, was sie eingezahlt haben von ihrem Gehalt, was sie bekommen haben, dass sie dann den Banken geliehen haben sozusagen in Form einer Einzahlung, dass die einfach nur sagten, ja, wir wollen unser Geld dann auch gerne wieder haben. Wo ich immer früher naiv dachte, ja, ist doch kein Problem. Die Banken haben das ja wohl da. Aber natürlich haben die Banken das Geld, was wir ihnen geben, nicht in der gleichen Menge da, wie wir es ihnen gegeben haben. Was irgendwie an sich schon sehr, sehr, für mich Laien ein sehr, sehr gruseliger Gedanke ist. Das mag dann irgendwie gut begründet sein, dass man sagt, ja, das Geld muss auch nie immer alles da sein. Da kann man auch ruhig doppelt oder dreimal so viel ausgeben, wie man bekommen hat, weil nie alle Leute gleichzeitig ihr Geld haben wollen. Naja, in einem solchen Fall, wo die Leute massenweise Panik bekommen, passiert das dann doch ganz plötzlich. Und wenn es kein Bargeld gäbe, könnte man auch das einfach unterbinden, indem man sagt, naja, es gibt halt kein Bargeld, was willst du hier abheben? So, ja, du hast dein Geld, das sind nur Zahlen und mit den Zahlen können Banken und Staaten im Grunde machen, was sie wollen und zwar relativ leicht. Sie können dann auch zum Beispiel für die Privatpersonen Negativzinsen erzeugen, sage ich mal ganz naiv und dazu herführen, dass das Geld, was wir auf unseren Konten haben, dann halt immer weniger wird anstatt mehr. Ja, auch ein Neustart, sagen die Kritiker, wäre mal eben möglich, dass man sagen könnte, na gut, irgendwie kollabiert hier gerade alles, wir setzen halt mal alle Sparvermögen auf Null und fangen am 2023 oder was auch immer, fangen wir wieder neu an und löschen alles Vermögen und keiner hat mehr Vermögen und dadurch ist ein Neustart des Systems dann möglich. Ja, bis hin zu, dass man sagen könnte, man kann eine gewisse Warensperre, ne, als Strafe vielleicht benutzen. Das ist vielleicht alles nicht so vorstellbar in unserem jetzigen System, aber es gibt ja auch immer Systeme, die sich ändern und wir haben das ja erst in jüngster Vergangenheit erlebt, dass auch ja Regierungen, die sich irgendwie anscheinend demokratisch entwickelt haben, plötzlich in sowas wie eine Diktatur und eine One-Man-Show verwandeln und die Tendenzen sind ja überall auf der Welt schon zu erkennen. Von daher muss man auch irgendwie das immer im Hinterkopf behalten, dass ja solche Systeme, die wir haben, auch für solche Situationen gemacht sein müssen, wenn mal die Freiheit nicht mehr ganz so hoch angesehen wird. Und wenn wir diese Systeme einmal haben, wenn wir diese Werkzeuge einmal auf dem Tisch haben, dann können wir vielleicht irgendwann auch nicht mehr entscheiden, wer sie letztlich wofür benutzt. Und deswegen sollte man sich halt immer gut überlegen, welche Werkzeuge man so rumliegen lässt. Und ja, die Bargeldabschaffung ist schon ein Werkzeug, wo ich sage, so puh, weiß ich nicht, ob das unbedingt sein müsste. Hinzu kommt, dass die Argumente, die dafür sprechen, eigentlich auch ja zum Teil sehr vorgeschoben für mich erscheinen. Also gehen wir es nochmal durch, das Thema Kriminalität. Ja, natürlich kann ich Sachen schwarz besser abrechnen, wenn ich das per Bargeld mache. Und natürlich kann ich geklaute Sachen besser verticken, wenn ich dafür Bargeld bekomme. Das gleiche mit für kleine Drogendealer. Das sind alles Argumente. Das stimmt. Aber der nächste Gedanke, die Schlussfolgerung daraus, dass man keine Kriminalität mehr hätte, wenn man kein Bargeld mehr hätte, das ist halt auch ein kompletter Fehlschluss. Das suggeriert, dass so ein bisschen immer alle Kriminalität könnte abgeschaffen werden, wenn das Bargeld nur weg wäre. Man muss aber wirklich fairerweise doch dazu sagen, dass mit Bargeld meinem Gefühl nach zumindest nur Kleinkriminalität finanziert wird und der eine oder andere Schwarzarbeit, und das ganz große illegale Geld, das wird nicht mit Bargeld finanziert. Da glaube ich nun mal wirklich nicht dran. Auch die großen terroristischen Aktivitäten dieser Welt, glaube ich kaum, dass da Millionenbeträge in Koffern über Länder hinweg geschmuggelt werden. Das, glaube ich, passiert eher über große Firmen, Scheinfirmen und über digitales Geld. Also dieses Argument halte ich für vorgeschoben. Dass das Bargeld unhygienisch ist, ja, natürlich, das ist auch so ein Argument, das stimmt. Aber wenn man das Bargeld abschaffen würde, weil es unhygienisch ist, dann müsste man auch den öffentlichen Personennahverkehr abschaffen, dann dürfte man keine Warteräume mehr zulassen, keine Arztpraxen mehr zulassen, dann müsste man noch ganz, ganz andere Dinge verbieten und abschaffen, wenn es nur dieses Argument wäre, unhygienisch. Und mal ganz ehrlich, wenn ich rausgehe und ich komme nach Hause, muss ich mir eh die Hände waschen, wenn ich es ernst nehme, ganz egal, ob ich mit Kreditkarte oder mit Bargeld bezahlt habe. Wenn ich draußen irgendwas anfasse, in Läden irgendwas anfasse, dann ist das genauso verkeimt wie mein Geld auch. Also da glaube ich nicht, dass die Gesundheitsrate besonders steigen würde, wenn wir das Bargeld abschaffen würden. Das Thema Ineffizienz. Ja, mag vielleicht sogar sein, dass man schneller an der Kasse ist, für ein paar Sekunden schneller, wenn man mit Karte zahlt. Aber das rechtfertigt ehrlich gesagt auch nicht die möglichen Nachteile, ein gläserner Kunde zu werden, wenn man das jetzt komplett verbieten würde. Und genauso wie das Argument, es ist schlichtweg sehr teuer, Bargeld vorzuhalten, da würde ich immer entgegnen, ja, das mag wahrscheinlich sogar stimmen, das ist teurer, als wenn man es abschaffen würde, wobei man auch mal gegenrechnen müsste, wie viel so ein kleines Elektro-Terminal kostet und diese ganzen Geräte, die angeschafft werden und geupdatet werden müssen und sicher gehalten werden müssen, damit wir überhaupt mit unseren verschiedenen Karten und in Zukunft auch mit Apps und so weiter bezahlen müssen. Also was da an Programmierzeit und elektronische Geräte alles einfließt, um das bargeldlose Bezahlen zu ermöglichen, müsste man mal dagegen rechnen, was es kostet, das Bargeld zu drucken, zu vertreiben und sicher aufzubewahren. Und selbst wenn dann herauskäme, dass das Bargeld ein bisschen teurer ist, dann muss ich doch erwidern, ja, es gibt halt Dinge im Leben, die sind ein bisschen teurer, als wenn man sie nicht tun würde, aber man tut sie aus guten Gründen. Hier wäre das zum Beispiel, dass man eine ansonsten für den Bürger kostenlose und anonyme Bezahlweise hat, die jeder, sei er noch so arm, benutzen kann. Jeder kann zur Bank gehen heutzutage und sich Bargeld abholen, ohne dafür Gebühren zahlen zu müssen. Es gibt also meine Online-Bank ist kostenlos und ich kann trotzdem kostenlos Bargeld abheben. Und ja, es kostet mich halt nichts, einen 5-Euro-Schein oder 10-Euro-Schein irgendwo über eine Theke zu schieben. Hingegen würde mich dann es schon Geld kosten, wenn ich immer ein Smartphone besitzen müsste. Also irgendwie, um damit bezahlen zu können. Oder halt auch so eine elektrische Karte. Und auch wenn das natürlich am Anfang dann alles irgendwie kostenlos wäre, könnte ich mir gut vorstellen, dass natürlich die großen Firmen auch an jeder Transaktion dann ein bisschen mitverdienen wollen würden, wenn es diese Konkurrenz Bargeld dann gar nicht mehr gäbe. Ich glaube, das ist zum Aufrechterhalten des Machtgleichgewichtes schon sehr wichtig, dass wir Bargeld haben. Und letztlich muss ich auch ehrlich sagen, was soll's? Dann dauert es halt 3, 4, 5 Sekunden oder ein paar Sekunden länger an der Kasse, bis die alte Dame endlich ihr Kleingeld zusammen hat. Aber dafür muss nicht jeder Mensch sich mit diesen Digitalwährungen herumschlagen. Und ja, Das halte ich alles für recht vorgeschobene Argumente. Auch dieser Gedanke, ja, meine Bargeld, das kann geklaut werden, mein Portemonnaie kann geklaut werden. Ja gut, das Gleiche gilt für Kreditkarten. Gut, die Schäden, die da entstehen, sind irgendwie abgesichert über die Kreditfirmen, die damit natürlich auch entsprechend viel Geld verdienen und möchten, dass wir alle mit Kreditkarte zahlen. Da scheint es so zu sein, dass da ruhig ein Dieb ein bisschen was für ausgeben kann. Da entsteht kein richtiger Schaden bei einem selbst. Von daher ja, es gibt auch Vorteile für die bargeldlose Bezahlung. Aber wie gesagt, eine komplette Abschaffung macht mir letztendlich schon Angst. Und jede Verknappung und jede Begrenzung des Bargeldes führt meiner Meinung nach letztlich auch irgendwann dahin, dass man sagen würde, ja, dann lasst es uns doch jetzt mal ganz abschaffen. Was ich noch an interessanten Sachen rausgezogen habe aus dem Interview mit Norbert Häring bei KenFM, das kann man sich auf YouTube anschauen, ein recht beliebtes Video, recht beliebtes Interview mit über 100.000 Klicks. Norbert Häring, ganz kurz, den kennt man vielleicht, das ist derjenige studierte der versucht hat, sein GEZ in Klammern heute Beitragsservice bar zu bezahlen und damit lange vor die Wand gelaufen ist. Und den kennt man vielleicht auch daher, dass er in Frankfurt Innenstadt versucht hat, 15.000 Euro in bar abzuheben, um sich ein Auto zu kaufen. Das als Test. Und das hat er nur nach sehr, sehr langer Diskussion und vielen Fragerunden in Hinterräumen dann irgendwann auch mal ausgezahlt bekommen. Damit hat er quasi dann gezeigt, dass es gar nicht so leicht ist, einen höheren Betrag bar zu bekommen, sondern dass es sehr, sehr schwierig gemacht wird, an höhere Beträge von Bargeld dran zu kommen. Und das lässt einen schon irgendwie ein bisschen ja aufhorchen, finde ich. Seine These, was gegen Bargeldabschaffung auf jeden Fall spricht, ist, dass es den Einzelnen von uns halt sehr gläsern macht. Das, was ich schon sagte, alle Transaktionen würden dann erfasst werden. Und seiner Meinung nach ist der Datenschutz in Deutschland kaum noch irgendwie groß ein Thema, sondern es wird vielmehr von Datensicherheit gesprochen, sprich, dass die Daten, die die Privatunternehmen erheben, dann auch gut vor Hacking geschützt sind, damit diese Firmen dann mit den großen Datenmengen dann entsprechend auch Geld verdient werden kann. Also es geht immer mehr, das ist seine These, nicht um den Datenschutz, sondern eher um den Datenschatz, den wir alle so haben und erzeugen. Er sagt auch ein bisschen was zum sogenannten Einlagensicherungsfonds, also der Thematik, dass ja bis 100.000 Euro das Geld sicher ist auf den Banken. Dazu sagt er, ich kann das schlecht nachprüfen, weil ich die ganzen Texte nicht so qualitativ gut lesen kann, wie jemand, der VWL studiert hat. Deswegen muss ich ihm da so ein Stück weit glauben. Er sagt nämlich, ja, solange das Geld grundsätzlich noch da ist und eine einzelne Bank mal pleite geht, dafür gilt dieser Fonds. Dieser Fonds ist aber bei weitem nicht so gut gefüllt von den Banken, dass mehrere Banken gleichzeitig pleite gehen könnten. Er sagt also, der Fonds reicht quasi für eine mittlere Bank aus. Wenn die pleite gehen würde, dann könnte der Fonds eingreifen und die Einlagen der Kunden bei dieser Bank auszahlen. Aber allein für die Deutsche Bank, sagt er, bräuchte man 10-mal diesen Fonds, um die Kunden dann auszahlen zu können. Das macht schon ein bisschen Sorge, vor allem weil er sagt, dass auch das eine Garantie der Privatunternehmen, der Banken ist und keine vom Staat. Also der Staat an sich garantiert wohl nicht die Einlagen, sondern das sind eher immer politische Aussagen. Letztlich greift da dann nur der Fonds der Banken. Das kann ich aber, wie gesagt, nicht exakt nachprüfen, ob das so ist, aber fand ich schon ein bisschen wert, darüber nachzudenken. Das Problem beim gläsernen Kunden, das fand ich ganz schön, was er da sagte, dass wir uns ja alle so ein bisschen Sorgen machen über unsere Telefondaten und die Vorratsdatenspeicherung, dass wir dagegen sind, dass die Metadaten, also mit wem wir wann telefoniert haben, dass die bitte nicht für immer gespeichert werden sollen und auch nicht auf welchen Internetseiten wir uns quasi bewegen, dass auch das nicht für immer gespeichert werden soll. Aber genau das passiert halt bei den Kontodaten, dass die Transaktionen quasi auf Dauer gespeichert werden. Wenn ich irgendwo Geld hinüberweise, dann liegt diese Information, wie hoch und was genau liegt in den Daten speichern. Und ja, je mehr ich mit Karte zahle und je mehr Überweisung ich tätige, umso mehr füttere ich halt diese Datengeschichte. Was ich auch sehr interessant war, war nochmal die Erinnerung daran, dass über genau diese Datenbanken halt ständig auch Algorithmen drüber laufen, die Unregelmäßigkeiten heute schon aufspüren. Da nennt er als Beispiel den berühmten Anruf, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt vom Kreditkarteninstitut, wo dann eine nette Dame, ein netter Herr anruft und fragt, ob man denn wirklich die und die Zahlungen getätigt hat, ob man wirklich irgendwie im Ausland war. Das sind natürlich schöne Serviceleistungen für den Fall, dass mal Kreditkarten kopiert oder geklaut werden, dass die Banken oder die Kreditkartenunternehmen da selbst drauf achten anhand dieses Algorithmus, aber auf der anderen Seite heißt das eben auch, dass über alle unsere Daten, Kontodaten und Kontobewegungen heute schon ein Algorithmus drüber läuft, der das auswertet, was wir da so tun. Und ja, das ist halt nur eine Frage, wie man so einen Algorithmus einstellt, ob man den jetzt danach befragt, ob da vielleicht ein Betrug stattgefunden hat oder ob da vielleicht jemand zu viel Geld für ungesunde Dinge ausgibt und eine Versicherung sich vielleicht diese Daten gerne mal zieht, um dann einen individuellen Versicherungspreis zu kalkulieren. Das ist ja auch so eine Gefahr bei all diesen Daten, die wir auch im Gesundheitsbereich erheben. Wenn man die alle miteinander verknüpft, dann besteht zu Recht die Gefahr, dass wir irgendwann das Versicherungsprinzip verlieren, wo man sagt, man mischt alle Risiken miteinander, sondern dass man individuelle Versicherungsprämien zahlen muss, was man ja zum Teil heute schon tut. Wenn man jünger ist, dann bezahlt man mehr bei der Autoversicherung und so weiter. Aber das könnte ins Extrem laufen, wenn so eine Versicherung sämtliche Daten hat und weiß, dass ich in der Freizeit gerne Risikosport mache und am Wochenende gerne Alkohol trinke und viel ungesunde Dinge esse, dann kriege ich vielleicht plötzlich ganz andere Versicherungen. Da mag man dann halt auch sagen, gut, ist halt jeder selbst dran schuld. Auf der anderen Seite ist das eben genau dieses Versicherungsprinzip, dass wir uns alle gegenseitig ein Stück weit absichern und dass nicht jeder sein individuelles Risiko persönlich selbst tragen muss. Denn es gibt persönliche Risiken, da kann man halt auch nichts für. Alt werden wir irgendwann alle und es wäre schade, wenn wir irgendwann in der Versicherung mehr zahlen müssten, weil wir alt geworden sind. So nach dem Motto, ja, selbst schuld, wenn du alt geworden bist oder selbst schuld, wenn du da mal irgendwo einen Unfall hattest, an dem du selbst keine Schuld trägst. Also diese Schuldfrage bei der Versicherung wird auf einmal ganz, ganz wichtig, was ich auch ja für sehr fraglich halte. Aber da laufen wir halt ein Stück weit hin, je mehr Daten wir dann auch erheben und je mehr wir zulassen und dulden, dass große Versicherungsunternehmen diese Daten dann auch benutzen, um entsprechende Tarife zu erstellen. Ja, entsprechend sind wir natürlich, sagt er, dann auch manipulierbar. Ja, wir passen unser Verhalten dann entsprechend an dem, was wir glauben, wie es gewünscht ist. Und letztlich macht sich in so einem System jeder ein Stück weit verdächtig, der eben nicht gläsern ist. Also jeder, der nicht all diese Informationen von sich erheben lässt oder bei diesen ganzen Spielen mitmacht, wird vielleicht irgendwann per se als verdächtig eingestuft werden. Und das sind Entwicklungen, die man echt beobachten sollte und wo man sich meiner Meinung nach auch da, wo man kann, gegen wehren sollte. Ja, und letztlich sagt er, was man jetzt so dagegen tun kann, ist überall da mit Geld zu zahlen, wo man halt mit Geld zahlen kann. Ich sehe gerade auf meinen Notizen ein Argument, das ich irgendwie nirgendwo finde, was ich aber auch für recht wichtig erachte, ist, dass Bargeld meiner Meinung nach auch sehr wichtig ist, wenn man Kinder hat. Nämlich, wie wollen wir unseren Kindern den Umgang mit Geld beibringen, mit Sparen, mit Bezahlen, wenn wir das alles komplett ohne Bargeld machen. Also meine Tochter weiß heute mit 3 Jahren schon, dass man ja mit Karte bezahlen kann, seine Brötchen, aber auch mit diesen kleinen Münzen und Scheinen. Und sie ist immer ganz stolz, wenn sie bezahlen darf und dann einen Geldschein gibt und dann was zurückbekommt. Und das ist so auch ein erster Einstieg so in die Mathematik, wo man sagt, so ich gebe etwas und kriege was zurück, das kann ich ausrechnen. Und das ist irgendwie eindeutig. Und ja, auf der anderen Seite gebe ich halt nur eine Plastikkarte ab und kriege die wieder. Und das war es im Grunde auch schon. Es ist schwierig, finde ich, Kindern dann klarzumachen, dass dann eine Zahl auf einem Konto dann weniger wird. Und ja, irgendwie fände ich das sehr, sehr schade, wenn zukünftige Generationen Monopoly nicht mehr mit Scheinen spielen würden, sondern so wie es das ja auch schon gibt, dieses Monopoly-Spiel, dann nur noch mit EC-Karten. Ich habe das mal gespielt, das ist ganz witzig für einen Abend oder für ein paar Minuten, immer diese Lesegeräte hin und her zu halten, aber auch schon bei diesem Monopoly-Spiel sieht man eigentlich ganz gut den Aufwand, der dahinter steckt. Also man braucht diese Plastikkarten, man braucht diese elektronischen Lese- und Schreibegeräte und dann muss man die ständig hin und her reichen. Und in dem alten Monopoly hatte man halt einfach seine Scheine, die man dann hatte. Und man hatte so auch so ein Gefühl dafür, dass man viel Geld hat oder dass der andere wenig Geld hat. Und man hat gesehen, gut, wenn die Scheine weg sind, dann ist der gleich pleite. Und all das hat man dann irgendwie halt nicht mehr, wenn das Bargeld völlig weg ist und man nur noch Kartenzahlung hat. Ja, deswegen finde ich das auch als Vater schon ein Stück weit bedenklich. Das sei es erstmal so zum heutigen Thema Bargeld, Bargeldverbot, Bargeldabschaffung und dem ganzen Verhältnis, wie ich dazu stehe. Ja, was kann man jetzt tun, wenn man nicht möchte, dass das Bargeld komplett abgeschafft wird? Da sind eigentlich so die gängigen Möglichkeiten, so viel wie möglich noch mit Bargeld bezahlen. Einfach seine Stimme abgeben dadurch und sagen so, ja, ich finde es toll, dass wir hier mit Karte zahlen können. Und ich finde auch toll, dass ich irgendwie meinen Lohn digital bekomme. Und ich finde auch alles soweit in Ordnung. Aber ich möchte trotzdem weiter meine Brötchen mit Bargeld bezahlen können. Und ich möchte auch weiterhin meinen Freunden Geld leihen können, indem ich ihnen 10 Euro gebe. Und dafür nehme ich dann halt in Kauf, dass der eine oder andere sein Badezimmer oder seine Terrasse dann irgendwie schwarz an der Steuer vorbei renovieren lässt und dafür keine Garantie hat und der ein oder andere arme Schlucker halt im Schwarzarbeitsbereich ein bisschen sich Geld dazu verdient und nicht nur von dem lebt, was so als Grundabsicherung er bekommt. Ich finde letztlich auch, dass ganz viel Kultur verloren gehen würde, wenn wir das Bargeld verlieren würden. Es hat einfach was Kulturelles sehr Tiefes, was unendlich alt ist, diese Münzen und Scheine abzugeben und wiederzubekommen. Und ja, deswegen werde ich auf jeden Fall so viel wie möglich auch weiterhin mit Bargeld bezahlen, wobei das natürlich auch schon irgendwie Grenzen hat. Auch ich habe kein gutes Gefühl dabei, mehrere tausend Euro irgendwie in der Wohnung zu verstecken. So, deswegen ist ja meine Schlussfolgerung auch, dass beides seine Rechtmäßigkeit haben sollte und dass kein Krieg sein sollte, entweder oder, sondern dass man es einfach so weitermachen sollte wie bisher. Aber bitte jetzt nicht das Bargeld permanent angreifen sollte mit irgendwelchen Maximalwerten und von oben und unten das Ganze anzugreifen und irgendwann die Münzen vielleicht abzuschaffen und den 500-Euro-Schein als nichts den 200- und 100-Euro-Schein und dieses Ganze dagegen kämpfen, finde ich sehr blöd. Und deswegen werde ich, wie gesagt, weiter mit Bargeld zahlen, viel mit anderen Leuten darüber sprechen und hoffen, dass sich ja das so weiterentwickelt wie bisher auch, nämlich dass wir Deutschen als einzige oder als eine der letzten Nationen in Europa das Bargeld noch sehr, sehr hoch halten und sogar die Zentralbanken zurzeit, wie 2018 aussieht, mehr Geld drucken müssen, weil wir Deutschen noch mehr Bargeld nachfragen als jemals zuvor. Und diesen Trend kann man unterstützen. Das hilft, dass das Bargeld nicht so schnell abgeschafft wird, denn zurzeit herrscht eher das Klima, dass jeder Politiker, jeder Banker, jedes Unternehmen, das sich gegen Bargeld ausspricht und für eine komplette Bargeldabschaffung sich ausspricht, dass diese Personen eher nicht so angesehen sind. Und ja, darüber kann man halt viel steuern. Wir entscheiden halt doch durch unser Verhalten in Masse dann sehr, sehr, sehr viel mit. Gut, das sei es erstmal zum Thema Bargeld und Bargeldlosigkeit. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und wenn ihr mir Kommentare oder Rückmeldungen geben wollt, dann könnt ihr das gerne per E-Mail tun, schriftlich oder sehr gerne als Audiokommentar und zwar immer an mails@einminimalist.de. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und sage bis bald.